ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Donnerstagvormittag, eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Ulf Merbold. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie muss man im Grunde gar nicht vorstellen. Sie sind so bekannt, ESA-Astronaut der ersten Stunde. Vor 40 Jahren waren Sie das erste Mal im All. Und gestern war ein ganz besonderer Tag. Das war Internationaler Tag der bemannten Raumfahrt. Für Sie auch ein besonderer Tag bestimmt, oder?
Ganz gewiss. Das ist ja der Starttag von Juri Gagarin, 61, 12. April. Für uns alle natürlich eine historische Figur. Mutig und jung und natürlich auch mit viel Charme hat er am Ende die ganze Welt für sich gewonnen. Aber ich war an einem 12. April selber im Training im Sternenstädtchen. Da kann ich nur sagen, da findet jährlich eine gigantische Party statt und ich wäre gern gestern noch mal dabei gewesen.
Hier können Sie uns ein paar Bilder liefern. Was war da gestern wohl los?
Ja gut, also ich nehme an, es ist noch immer so, dass das Sternenstädtchen im Prinzip eine militärische Einrichtung ist. Deswegen findet, oder zu meiner Zeit jedenfalls, als ich dort war, vormittags am 12. April eine Parade statt. Mit uniformierten Militärs und Blaskapelle. Und dann wird am Denkmal von Juri Gagarin, im Sternenstädtchen gibt es eine Riesenstatue, werden da Blumen niedergelegt. Und dann ist der offizielle Teil auch erledigt. Und dann geht die große Party los. Und ich wette drauf, im Moment gibt es im Sternenstädtchen mehrere hundert, die einen ziemlichen Kater haben.
Okay, höre ich daraus, als Kosmonaut oder Astronaut, auch der an solchen Missionen teilnimmt, muss man trinkfest sein?
Naja gut, also wenn man mit den Russen, dieses Projekt beginnt, dann schadet es nicht, wenn man eine Weile mit denen mithalten kann. Und das ist für die eigene Reputation auf jeden Fall nützlich, wenn man da schon ein paar Wodkas auch mit ihnen trinkt.
Die Raumfahrt war ja wirklich ein Wettlauf zwischen den Russen und den Amerikanern zu ihrer Zeit. Sie waren ja auch zu Zeiten des Kalten Kriegs dort. Aufgrund der aktuellen politischen Situation muss man ja fragen, ob Sie sich gerade an die Situation von damals erinnert fühlen. Wie ist das?
Als ich im Sternenstädtchen war, war eigentlich der Kalte Krieg vorbei. Das war die Jelzin-Zeit. Vor Jelzin war Gorbatschow, der ja mit Perestroika die russische Welt auch umbauen wollte. Umso schlimmer ist für mich aber, dass es jetzt eben diesen Rückfall in diese Zeit der Konfrontation gibt und gegeben hat. Also ich hätte vor einem guten Jahr noch meinen Hals in jede Schlinge gesteckt und darauf gewettet, dass es in meiner Lebenszeit in Europa keinen Krieg geben wird.
Ja, es hieß früher immer, im Universum rücken die Länder zusammen. Dem ist offenbar nicht mehr so, oder?
Ja, groteskerweise ist ja auf der Raumstation im Grunde die alte Zusammenarbeit immer noch zu sehen. Insofern ist das auch ein Trost, dass doch an einzelnen Stellen die Kooperation nach wie vor funktioniert. Es fliegen russische Kosmonauten mit SpaceX-Raumschiffen von Amerika zur Raumstation und Amerikaner von Baikonur mit der Soyuz-Kapsel auch zur Raumstation. Allerdings habe ich schon große Zweifel und große Angst auch, ob das noch lange auf diesem sehr, hoffnungsträchtigen Weg weitergehen wird oder ob auch diese Konfrontation sich dann am Ende in der Zusammenarbeit im Weltraum auch noch niederschlagen wird.
Ulf Merbold ist bei uns in SWR1 Leute. Es gibt so wenige Menschen, die das Erlebnis Weltall haben. Sie sind weiterhin der Deutsche, der dreimal im All gewesen ist. Können Sie uns dieses Erlebnis, wenn die Rakete startet und Sie so 3000 Tonnen Schub unter dem Hintern haben, können Sie uns das einfach mal beschreiben?
Ich fürchte nicht. Das ist eine sinnliche Erfahrung vom Allerfeinsten. Aber wie soll man das in Sprache umsetzen? Ich habe schon lange gesagt, vielleicht sollte man irgendwann mal einen Dichter mitnehmen, um einen Menschen eben diese Chance zu verschaffen, der dann auch in der Lage ist, seinen Mitmenschen das angemessen zu schildern. Ich kann Ihnen nur sagen, voraus geht ja der Countdown und die letzten 2 Stunden liegt man dann im Raumschiff, in der Sojus-Kapsel oder in meinem Fall, die ersten Flüge waren mit dem Shuttle und hat viel Muße, sich nochmal Gedanken zu machen über die eigene Situation. Man kann sich zum Beispiel fragen, warum sind diejenigen, die beim Einsteigen behilflich waren, jetzt 7 Kilometer weit weggegangen?
Oh, ja, das sind dann keine guten Gedanken.
Aber in dem Moment, wo die Triebwerke dann anlaufen und aus der statischen Situation plötzlich die Dynamik kommt, da hat man das, also ich jedenfalls, ich habe immer gedacht, das gibt's gar nicht, das ist ja unglaublich. Also anders als im Auto ist es eben so, im Raketenflug nimmt die Beschleunigung ständig zu. Mit dem Auto, wenn Sie da losfahren von 0 auf 100, geht es rasanter voran als von 100 auf 200. Aber im Raketenflug in dem Maße, wie die Tanks leerer werden, wird es immer fetziger. Sie werden immer mehr in den Sitz gedrückt und denken, das ist unglaublich.
Sie haben es jetzt gerade mit sinnlich beschrieben. Ruckelt das nicht unglaublich? Ist da nicht die Hölle los?
Also im Shuttle, da ist die ersten 2 Minuten wirklich, ja, das ist ein Flug, als würde man ungefedert über Bahnschwellen fahren. Die sogenannten Solid Rocket Boosters, die Feststoffraketen, die zur Verstärkung des Schubes ja arbeiten, die erzeugen jede Menge Oszillationen und schütteln die Kiste durcheinander. Und ich lag ja immer im Mitteck und hatte vor mir, der Shuttle vertikal steht, an der Decke sozusagen die Mitteck-Lockers. Ich konnte sehen, wie das alles wackelt. Ich habe immer gedacht, na hoffentlich haben die alle die Schrauben gut angezogen.
Wie ist dann der Moment, wenn es wechselt, wenn Sie dann anfangen zu gleiten?
Nein, ja, erstmal werden dann diese Feststoffraketen abgeworfen und dann die nächsten 6-7 Minuten ist der Antrieb mit Flüssigkeitstriebwerken. Übrigens, die russische Sojus-Rakete hat nur Flüssigkeitstriebwerke und die arbeiten sehr viel vibrationsärmer. Und die amerikanischen Astronautenkollegen, die haben dann auch gesagt, now it's electrostatic, also statisch. Und das ist dann sehr viel feiner. Außerdem ist man zu diesem Zeitpunkt auch durch die Atmosphäre im Wesentlichen hindurch und kommt ins Vakuum. Und damit gibt es auch von der Atmosphäre keine atmosphärischen Störungen. Und das geht dann insgesamt 8,5 Minuten. Und dann kommt der Moment, der im NASA-Jargon MECO heißt, Main Engine Cutoff. Und ist man gerade noch mit dem Dreifachen des normalen Körpergewichtes in seinem Sitz belastet, dann ist mit einem Schlag Schwerelosigkeit. Und wenn man sich abschnallt, dann stellt man plötzlich fest, dass man zu wenig Hände hat. Denn mit einer Hand würde man sich gerne irgendwo festhalten, damit man nicht irgendwohin sich bewegt, wo man gar nicht hin möchte. Und die dritte Hand, die wäre nützlich, um den ganzen kleinen Krempel festzuhalten. Denn in Schwerelosigkeit brauchen Sie keinen Tisch. Es bleibt sowieso nichts auf dem Tisch liegen.
Matratze gibt es auch nicht im Weltall.
Matratze gibt es auch nicht. Und ja gut, und dann kommt es zum Moment, den Raumanzug auszuziehen. Und insofern ist man plötzlich in einer Situation, die natürlich ja nicht abnorm ist, kann ich schon sagen. Glücklicherweise, wir Astronauten, wir haben diese Situation in Parabelflügen immer mal kurzzeitig erleben dürfen. Aber im realen Raumflug ist die dann eine Woche lang oder sowas. Und das bedeutet natürlich viele alltägliche Handlungen, wie auf die Toilette gehen, essen, schlafen, ist völlig anders.
Ulf Merbold ist zu Gast. Ganz viele Fragen kommen rein per Mail ins Studio. Fabian Zimmermann aus Stuttgart war der Erste, studiert selber Luft- und Raumfahrttechnik an der Uni in Stuttgart und sagt, glauben Sie bei all den Konflikten auf der Welt noch an diese großen Projekte oder ist es ohne eine Zusammenarbeit zwischen Europa, USA, Russland und China kaum noch möglich? Bei den aktuellen Spannungen geht das goldene Zeitalter der bemannten Raumfahrt langsam zu Ende. Ulf Merbold, was denken Sie?
Im Moment haben wir natürlich schon eine große Bedrohung, aber also Fakt ist, dass im Moment die, zumindest mal auf der internationalen Raumstation, die Russen nach wie vor mit den Amerikanern, mit uns Europäern zusammenfliegen und diese Außenposition, diese künstliche Kolonie in einer lebensfeindlichen Welt der Erdumlaufbahn gemeinsam nutzen und betreiben. Und ich bin zuversichtlich, dass wir über kurz oder lang die Kurve nochmal kriegen und von der Konfrontation zur Kooperation zurückkehren. Im Moment ist es natürlich schon eine krisenhafte Situation, aber ich denke mal, wir sind alle klug beraten, wenn wir eben lieber zusammenwirken, anstatt gegeneinander agieren. Und insofern glaube ich, es ist ein Rückschlag, aber wir müssen uns anstrengen, da ist auch die Politik gefordert, den über kurz oder lang zu überwinden.
Dann kommt aus Oberkirch von Michael Baumann eine Anmerkung, der schreibt, dass er damals als Schüler den Astronauten Reinhold Furrer kennenlernen durfte. Der war nämlich dort an seinem Gymnasium, hat einen Vortrag gehalten. Das hat ihn dann so beeindruckt, dass er Flugzeugbau studiert hat. Und er sagt, er ist davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass so herausragende Persönlichkeiten wie Ulf Merbold Vorträge vor jungen Menschen halten, um sie von Technik und Naturwissenschaften zu begeistern. Ist Ihnen das bewusst, dass Sie da so eine Verantwortung haben?
Ja, unbedingt. Ich habe auch meine Kräfte nicht geschont. Mir ist völlig klar, dass die Gesellschaft die Raumfahrt bezahlt hat und ich gehörte zu den Privilegierten, die, wie Sie sagten, dreimal an solchen Missionen teilnehmen durften. Dann hat derjenige, das kann man aber generalisieren, natürlich auch eine Bringschuld, nämlich der Gesellschaft, insbesondere auch jungen Menschen, dann zu berichten, was aus diesen Unternehmungen herauskam. Und das habe ich in großem Stil und tatsächlich übernommen, an Universitäten oder auch sonst irgendwo darüber zu berichten, was mir an Aufgaben gestellt wurde, insbesondere welche Experimente ich durchführen durfte und auch was dabei herauskam.
Ja, vielleicht können wir kurz dabei bleiben. Sie haben ja schon 1983 zig Experimente im All durchgeführt. Von Augeninnendruck bis Computerchips. Können Sie da so eins rausgreifen, was die Zukunft besonders geprägt hat?
Ja, das ist immer die Frage. Denken Sie dabei primär an die Frage, aus welchem Experiment kommt Geld zurück? Das ist ja für viele auch der Antrieb. Und welches ist rein wissenschaftlich? Ich will zum Beispiel mal eins aus der nächsten Kategorie, der letzten nehmen. Es gab einen Jahrhunderte andauernden Streit über das Wachstum von Pflanzen. Die, wenn die in Dunkelheit aufwachsen, dann kann man sehen, dass die Pflanzenspitze eine elliptische Bewegung vollführt. Und da gab es die Geotropisten, die haben behauptet, die Pflanze weicht von der Vertikalen ab und die Pflanzen wissen, was oben und unten ist. Deswegen treiben sie die Wurzel nach unten und den Spross nach oben und dann korrigiert die Pflanze. Und deswegen gibt es in einer Ebene eine Pendelbewegung und wenn man zwei Ebenen überlagert, gibt es eben eine elliptische Bewegung. Und es gab den Darwin, der hat gesagt, die Pflanzen machen das so oder so. Jetzt haben wir im Weltraum die Pflanzen beim Wachsen beobachtet und nach einem hundertjährigen Streit feststellen dürfen, dass der Darwin recht hatte. Also es ist eine reine wissenschaftliche Frage gewesen, aber ich könnte natürlich jetzt auch viele Experimente schildern, die für die Praxis große Relevanz haben. Zum Beispiel, wie vermeidet man, wenn man Silizium Kristalle züchtet, dass der Phosphor, den man gezielt dotiert, dort einbaut, nicht mal mit hoher Konzentration und mal mit weniger Konzentration im Kristall ist, sondern völlig homogen verteilt. Und den Trick, das zu erreichen, den haben wir im Weltraum gefunden.
Spannend. So viele Fragen, die reinkommen aus Schwäbisch Gmünd an unseren Gast Ulf Merbold von Hanni Grünauer. Wir wohnen im Stadtteil Weiler in den Bergen. Das Segelfluggelände Hornberg, das ist nicht weit weg. Wir haben vor vielen Jahren mal Herrn Merbold dort gesehen. Ob er wohl immer noch dorthin kommt, fragt Hanni. Was sagen Sie, sind Sie dort zu sehen?
Ja, da komme ich immer wieder hin. Das ist für mich so ein magischer Ort. Dort habe ich das Segelfliegen gelernt, aber nicht nur deswegen, es ist auch eine ganz zauberhafte Landschaft mit den Kaiserbergen davor und die Alpkante. Und dann gibt es oben auf dem kalten Feld ein paar Hütten, da kann man also richtig deftig was trinken und was essen. Also Hornberg, das ist ein Pflichttermin mehrfach jährlich und ich kann dem Herrn aus Weil an den Bergen auch sagen, im Moment steht auf dem Hornberg ein Segelflugzeug von mir.
Okay, das heißt.
Aber es ist noch nicht aufgebaut, es ist durch den Winter noch auf dem Hänger. Aber das war im Winter dort oben abgestellt.
Wann waren Sie zuletzt in der Luft?
Das letzte Mal in der Luft war ich mit dem Motorflugzeug vor ein paar Tagen. Mit dem Segelflugzeug das letzte Mal in Namibia. Kurz vor Weihnachten.
Bei der Frage, welches Tier Sie gerne wären, dann würden Sie wahrscheinlich wie so viele antworten: Adler, oder?
Och, Adler muss nicht sein, aber Vogel wäre schon schön, ja.
Ja. Dann schreibt uns aus der Nähe von Lindau Raphael Fischer und sagt, kann Herr Merbold sich noch an seine Wake-up-Musik im All erinnern? Bekam die Shuttle-Crew ja täglich von der Erde.
Nein, wir wurden nicht mit einem Wake-up-Call aufgeweckt. Das wäre auch gar nicht gegangen, denn ich hatte meine Kurier ja im Shuttle mit Deck. Und da gab es eigentlich gar keinen Lautsprecher. Also nicht, dass ich wüsste. Jedenfalls, wir waren die Ersten, also meine erste Besatzung. Das war die STS-9-Mission mit dem von uns Europäern der NASA gebauten Space Lab im Laderaum des Shuttles. Wir waren die Ersten, die rund um die Uhr im Schichtbetrieb gearbeitet haben. Und für mich war entscheidend die Armbanduhr, denn das ging rund um die Uhr und dort oben gibt es auch keine Tageszeit. Also wenn man in einer Erdumlaufbahn von 300, 400 Kilometer die Erde umrundet, kostet eine Runde um die Erde 90 Minuten. In der Zeit geht die Sonne mal auf und wieder unter. Und insofern kann man sowieso nicht sagen, wenn die Sonne aufgeht, dann fange ich an zu arbeiten. Also insofern, mein Zeittreiber war die Armbanduhr.
Das heißt, ich nehme an, so mit richtig gut schlafen war da nicht viel, oder?
Ja, die erste Nacht im Weltraum in der Schwerelosigkeit habe ich tatsächlich wenig geschlafen. Das war aber gleichzeitig auch eines der wissenschaftlichen Experimente. Da ist die Frage, was ist Henne, was ist Ei? Ich war nämlich voll geklebt mit Elektroden am Kopf, um das sogenannte EEG, das Elektroenzephalogramm, zu messen. Da kann man nämlich unterscheiden zwischen diesen Tiefschlafphasen, der Wachheit und auch diesen Übergängen, dem sogenannten REM, Rapid Eye Movement, Schlaf. Und die Elektroden, die haben aber natürlich auch gestört. Also klar. Dann ist die Frage, wenn ein Experiment die Natur irgendwie stört, dann ist immer die Frage, sind die Daten, die da rauskommen, dann noch relevant oder nicht? Also auf jeden Fall die Frau Quadens, das war eine belgische Neurophysiologin, die hat mir hinterher gesagt, du hast sehr viel REM-Phasen gehabt, aber das ist ein gutes Indiz. Ich sehe darin einen Hinweis, dass das Gehirn auch in diesen Übergangszeiten aktiv war, um sich auf diese veränderte Situation einzustellen.
Der Astronaut, der als einziger Deutscher dreimal im All war, heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute, Ulf Merbold. Heute in den Nachrichten die Raumsonde JUICE, die zum Jupiter fliegen soll, mit Entwicklung vom Bodensee. Ist das etwas, was Sie dann auch weiterhin verfolgen?
Also über die unbemannten Programme bin ich nicht so gut informiert wie über die bemannte Raumfahrt. Auf jeden Fall kann ich aber eines sagen, ich habe ja mit diesen Leuten aus Friedrichshafen auch selber viel zu tun gehabt. Also auf meinen Flügen, da waren wissenschaftliche Geräte, die, das war damals noch die Firma Dornier, wurde dann EADS und jetzt ist es Airbus, das hat alles herausragend funktioniert. Und also auf die Qualität von Raumfahrtsystemen aus Friedrichshafen, da kann ich nur das Allerbeste berichten.
Wozu kann die Forschung im All dienen? Also auf einem anderen Planeten leben, könnten Sie sich das vorstellen? Das wird ja immer mal wieder genannt.
Ja, also sagen wir mal so, wenn mir jemand die Möglichkeit anböte, da mal hinzugehen, muss man natürlich auch noch drüber nachdenken, würde ich das gern machen. Aber da oben leben, das kann ich mir nicht vorstellen. Denn das, was ich gesehen habe, das heißt, wir müssen alles dafür tun, diesen wundervollen Planeten Erde bewohnbar zu erhalten und ihn intakt den Ungeborenen zu hinterlassen. Denn stellen Sie sich vor, Sie könnten jetzt zum Mars fliegen und dort oben bleiben. Das ist eine Welt ohne Pflanzen, ohne Musik, ohne spielende Kinder. Sie müssten immer nur mit einem Raumanzug sich bewegen. Also sie machen sich völlig davon abhängig, dass um sie herum die Technik funktioniert. Unterm Strich gesehen ist meine Philosophie, die Lebensqualität hienieden auf der Erde, die ist so grandios im Vergleich zu einem Leben in so einer technischen Welt. Ich weiß ja, wovon ich rede. Ich war mit den Russen auf der damaligen Mir-Station. Das ist faszinierend, da hinzugehen. Aber das Restleben da zu bleiben, wäre für mich nicht attraktiv.
Dennoch, es juckt Sie, nochmal ins All zu starten.
Naja, ich weiß, dass das vom Alter her nicht geht. Mich würde ja keiner mitnehmen. Aber würde mir jemand anbieten, ganz nochmal einsteigen, würde ich mit ziemlich großer Sicherheit erstmal danach fragen, welche Experimente wollt ihr da oben machen? Und wenn die gut sind, würde ich gern mitgehen.
Stuttgarter Studenten, die wollen eine selbstgebaute Hybridrakete von Schweden aus ins All schicken und die wollen die Grenze zum Weltall in 100 Kilometern Höhe überschreiten. Das ist wahrscheinlich auch so ein Projekt, was Sie begeistern könnte, oder?
Auf jeden Fall. Das kann man ja nur fördern und denen Erfolg wünschen. Denn ja, wir brauchen kluge Leute, die was von ihrem Fach verstehen. Und ich sage nochmal, das All, das ist ja irgendwie wie ein bis dato nur am Rande erforschter Kontinent. Dahin zu gelangen, ist auf jeden Fall eine grandiose Herausforderung. Und hinzugelangen, das kann bemannt oder unbemannt sein. Und all diejenigen, die sich hier anstrengen, diese Grenze in diesen neuen Kontinent in das All zu überwinden, das denke ich mal, das ist das Lob wert, die kann man nur beglückwünschen und ihnen beistehen und hoffen, dass die Gesellschaft ihnen eben hilft.
Ulf Merbold in SWRs Leute, Sie sind durch Ihre Weltraummissionen zu einem der populärsten deutschen Wissenschaftler geworden. Was viele vielleicht nicht wissen, Sie stammen aus Thüringen, sind dann in jungen Jahren in Stuttgart gelandet. Wie kam es dazu?
Ja, ich habe ja in der DDR bis zum Abitur die Schulbank gedrückt und ich will an der Stelle gleich mal ein Lob äußern. Von dem, was ich in dieser Zeit gelernt habe, da zehre ich jetzt noch. Ich glaube, dass die DDR ein relativ gutes Schulsystem hatte. Nun wollte ich unbedingt Physik studieren. Das war das Fach, das mich in dieser Schule eben am meisten inspiriert und fasziniert hatte. Aber meine Bewerbung bei der Universität Jena, die wurde abgelehnt. Ich bekam dann ein Schreiben. Da stand so mehr oder weniger drin, Ihre Noten sind ordentlich, aber Ihre gesellschaftliche Arbeit, damit ist die politische Gesinnung gemeint, die ist mangelhaft. Aber wir geben Ihnen die Gelegenheit, sich für das Studium an einer sozialistischen Hochschule zu qualifizieren durch herausragende gesellschaftliche Arbeit in der sozialistischen Produktion. Das ist verklausuliert formuliert, wenn du jetzt in die FDJ, in die Partei gehst und deutsch-sowjetische Freundschaft der Gesellschaft beitrittst, dann können wir in einem Jahr drüber reden. Das war für mich dann völlig klar, dass ich entweder das Studium vergessen müsste oder mich kompromittieren müsste, um am Ende doch studieren zu dürfen. Und glücklicherweise hat es zu dieser Zeit 1960 die Mauer nicht gegeben. Ich habe mich dann entschlossen, alles, was mir teuer war, hinter mir zurückzulassen, Freunde, Familie, Mutter, und um dann Physik studieren zu dürfen. Ich muss aber erst mal feststellen, dass nach Meinung der deutschen Kultusminister ein DDR-Abitur nicht die Hochschulreife beinhaltet. Ich muss den 13. Schuljahr machen. Das ist ein Thema, das mich jetzt noch wütend macht. Warum hat die Bundesrepublik Deutschland uns nicht einfach noch eine Nachprüfung ermöglicht? Es war ein Dogma, wenn ein DDR-Abitur nur 12 Schuljahre braucht zum Abitur, dann kann er nicht Hochschulreife sein.
Schlägt die deutsche Bürokratie zu.
Nein, das war nicht die Bürokratie, das war die Politik. Ja. Das war die Adenauer-Zeit damals. Das ging eben nicht, dass man aus der DDR jemanden studieren lässt, wenn die bundesdeutschen Abiturienten eben 13 Schuljahre brauchen.
Wie schwierig war dann der Anfang hier?
War sehr schwierig. Ich bin dann erstmal ein Jahr in Berlin geblieben, dieses 13. Schuljahr, weil ja die U- und S-Bahnen zwischen Ost und West hin und her fuhren. Und dann kam am 13. August 1961 der Mauerbau. Dann waren die Pläne hinfällig geworden, in Berlin meine Freunde gelegentlich sehen zu dürfen. Und so bin ich nach Stuttgart weitergezogen. Und dass ich hier hängen geblieben bin, da dürfen Sie dreimal raten, was der Grund ist.
Ja, die Liebe wahrscheinlich.
Ja, genau. Und dann habe ich eben mit allen möglichen Mitteln, ich habe vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof im Wechsel mit einem anderen Kommilitonen aus Leipzig damals die Bilder am Sonntag verkauft. Jeden Samstagabend. Damit ein bisschen Geld in die Kasse kam. Ich hatte ja niemanden, der mich hätte unterstützen können. Ich habe dann ein Stipendium bekommen nach dem sogenannten Honnefer Modell. Das waren in den ersten drei Semestern 135 D-Mark monatlich, aber nur in den Vorlesungsmonaten. Aber mit 135 D-Mark, auch in der damaligen Zeit, in den frühen 60er Jahren, konnte man ja nicht leben.
Das heißt, Sie haben wirklich früh lernen müssen, was es bedeutet, das eigene Geld zu verdienen.
Ja, also ich wollte aber unbedingt dieses Studium absolvieren und das ist mir dann am Ende auch gelungen. Mit dem vierten Semester dann wurde das erhöht auf 235 D-Mark durchgängig, das ganze Jahr auch in den vorlesungsfreien Monaten. Aber ich meine, das war immer noch viel zu wenig, um mal vielleicht Skifahren zu gehen oder sowas. Also jedenfalls, ich will mich nicht beklagen. Ich habe das gepackt und habe dann in Stuttgart das Diplom erworben. Und wie ich vorhin schon erzählte, am Ende eine Wissenschaftlerstelle an einem Stuttgarter Max-Planck-Institut bekommen. Und hier habe ich 10 Jahre mich in der eigenen experimentellen Physik austoben können und dann kam die Raumfahrt.
Ulf Merbold ist bei uns in SWR1 Leute. Wir waren gerade eben stehen geblieben, als Sie darüber berichtet hatten, wie Sie dann beim Max-Planck-Institut in Stuttgart begonnen hatten. Was war das für eine Zeit? Ich glaube, Sie waren in der Metallforschung, kann das sein?
Ja, das war das Max-Planck-Institut für Metallforschung. Ich habe mich 10 Jahre mit dem Problem beschäftigt, was in einem Metall passiert, wenn es mit harten Strahlen, also mit Neutronen, bombardiert wird. Das ist die Situation, die zum Beispiel in einem Kernreaktor passiert oder auch im Weltraum. Die Solarzellen von irgendwelchen Solarpaneln, die werden ja von den Teilen der kosmischen Strahlung ständig bombardiert. Und das war mein Thema, das zu studieren. Strahlenschäden nannte sich das. Das habe ich dann 10 Jahre gemacht und meine Beiträge geleistet. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass solche Schäden, die durch solche Strahlen in den kubisch raumzentrierten Metallen entstehen, dann mit Stickstoff und Kohlenstoff zu Komplexbildungen führen. Diese Kohlenstoffatome, die sind im Eisen und zum Beispiel immer vorhanden. Kurzum, nach 10 Jahren dachte ich, jetzt ist der richtige Moment. Ich war so Mitte 30 geworden, eine strategische Entscheidung zu treffen, auf diesem Acker weiter zu pflügen, vielleicht eine Professur anzustreben oder nochmal was ganz Neues anzufangen.
Und dann gab es das Astronautenprogramm. Da waren Sie ja nicht der einzige Bewerber, ich glaube 2000 andere. Wie lief das Ganze dann ab?
Ja gut, also ich war im Grunde nicht entschieden, wegzugehen aus der Max-Planck-Welt. Aber ich dachte, gucke ich mal, was ist denn so im Angebot? Und so war ich hier sitze, ich bin ein einziges Mal, ich wohne in der Eduard-Pfeiffer-Straße, an dem Bahnhof nach Stuttgart gelaufen, habe die Wochenendausgabe der FAZ gekauft, um zu gucken, was ist im Angebot. Und da war eine Anzeige drin vom damaligen VLR, heutige DLR, geschaltet. Da wurde im Auftrag der ESA angeboten, an einer wissenschaftlichen Weltraummission mitzuwirken und auf dem Space Lab zu fliegen. Und dann habe ich mich da ein bisschen kundig gemacht, was ist das denn, das Space Lab-Projekt? Und kam raus, die Europäer haben sich entschieden, für das Shuttle-Projekt einen Beitrag zu leisten, nämlich dieses Space Lab zu entwickeln und zu bauen, mit dem der Shuttle von einem reinen Transporter zu einem wissenschaftlichen Labor aufgewertet wird. Da habe ich das meiner Frau gezeigt. Und ich habe ja auch, sollte ich vielleicht dazwischen drin mal anmerken, immer noch eine kindliche Freude am Fliegen. Könnte ich mich mal bewerben, hat meine Frau gesagt, ja, da werden sie gerade auf dich gewartet haben. Also um lange Rede.
War vielleicht ihre Hoffnung.
Am Ende hat die ESA nach einem Auswahlverfahren, das über ein Jahr dauerte, aus 2000 Bewerbern 3 ausgewählt. Den Holländer Wubbo Ockels, den Schweizer Nicolier. Und warum sie an mir hängen geblieben sind, weiß ich auch nicht. Jedenfalls wir drei haben dann als erste 3 Europäer bei der ESA den Vertrag unterschreiben dürfen und wurden zu Wissenschaftsastronauten ausgebildet.
Weil Sie Ihre Frau gerade angesprochen haben. Das ist ja auch immer dann etwas, was die gesamte Familie betrifft. Die Familie muss ja durchaus Opfer bringen. Was waren so die größten Opfer? Sie waren dann ja in den USA, Sie waren aber auch in Russland. Was waren herausfordernde Situationen?
Ja gut, also ich will es vielleicht mal an einem Beispiel verklickern. Wenn Sie jetzt an einem solchen Projekt mitarbeiten, dann ist erst einmal, denke ich mal, klar, Sie sollten dann schon, wenn schon, denn schon, alle Ihre Fähigkeiten da einbringen. Sonst werden Sie am Ende wahrscheinlich nicht zum Fluge kommen, sondern andere, die es dann besser gemacht haben. Das mal so die Grundsituation. Und jetzt stellen Sie sich vor, es wird jetzt eine große Simulation angesetzt, um den Flug eben am Boden zu üben. Dazu besetzt die NASA das Kontrollzentrum für den Shuttle in Houston. Die ESA meinetwegen ein Kontrollzentrum irgendwo in Europa. Und über Satellit sind die ganzen Konsolen zusammengeschaltet. Und Sie sind derjenige, wenn Sie das mal mit Musik vergleichen, da spielt hinter Ihnen in diesem Kontrollzentrum das Orchester und Sie sind der Solist, der also dann im simulierten Raumstation, Space Lab oder so, jetzt da mitwirken sollen. Und jetzt kommt Ihr Sohn in die Schule und kriegt die Zuckertüte. Da können Sie schlechterdings nicht sagen, ich habe heute keine Zeit für die Simulation, ich will dabei sein, wenn mein Sohn die Zuckertüte in die Hand bekommt. Dann sagt die NASA oder die ESA, naja, wenn du keine Zeit hast, dann hast du eben keine Zeit, dann kannst du aber auch nicht fliegen. Und das sind ist der Preis, den die Familie dann bezahlt.
Haben das Ihre Kinder Ihnen manchmal übel genommen?
Nein, sie haben mir das nie übel genommen, aber meine Kinder, die haben dann halt schon auch darunter gelitten, dass dann, was weiß ich, die Medien kamen und die wollten natürlich gerne Home-Stories, haben wir, meine Frau und ich, alles abgewehrt. Wir haben nie jemand aus der Medienwelt mit nach Hause genommen. Aber dann auch in der Schule, dann meine Tochter, die hat jetzt noch ein Trauma. Die kam ja dann aus Amerika zum Beispiel nach Siegburg zurück Und da hatte sie eine Lehrerin, die hat sie ständig an ihrem Englisch kritisiert, obwohl die wahrscheinlich umgangssprachlich besser war als die Lehrerin. Und natürlich auch, ja, dein Vater ist ja Astronaut und so weiter. Ich meine, die Kinder, die müssen ja ein normales Umfeld haben und dürfen im Prinzip auch mal sitzen bleiben. Sind nie sitzen geblieben, aber wäre es passiert, dann wäre es halt passiert. Deswegen kann ich ja meine Kinder nicht verprügeln.
Ja.
Also insofern haben die schon auch unter mir gelitten, aber übel genommen haben sie mir das nie.
Sie sind großer Musikfan, glaube ich, oder?
Ja, aber mehr in der Klassik unterwegs als in der Popmusik. Kenne mich nicht so gut aus, aber es gibt so ein paar Dinge, die mir dann auch gut gefallen. Also ich habe ja einige Zeit noch im Studentenwohnheim gewohnt. Das war so diese 66, 67, die Zeit, wo auch da richtig Rabatz war in der Gesellschaft. Aber auch die Zeit, da kamen die Stereoanlagen auf. Und es war so ein gewisser Wettbewerb, wer die meisten, die größten Boxen hatte.
Den lautesten Bass.
Da waren die Beatles und Simon & Garfunkel, dem konnte ich nicht entgehen. Das tönte auf allen Korridoren.
Ja, und dann gab es anschließend ordentlich Party, hoffe ich mal.
Ja, viel, das auf jeden Fall. Ja.
Ich frage mich, wenn Sie in den Himmel schauen, mit dieser Erfahrung, die Sie im All gemacht haben, dann müssen Sie eine ganz andere Perspektive haben, als wir Normalos, die vielleicht mit Mühe so den großen und den kleinen Wagen noch auseinanderhalten können.
Naja, es ist nicht so, dass ich die Sternbilder alle kennen würde. Es ist ja auch der Himmel auf der Südseite wieder anders als auf der Nordseite.
Wo gucken Natürlich, Sie zuerst hin?
Ja, ich gucke schon in die Sterne. Aber es ist ja eigentlich auch was Faszinierendes. Der Mond, der ist natürlich für einen Astronauten zunächst mal faszinierend, weil er vor mehr als 50 Jahren tatsächlich auch betreten wurde. Aber auf der anderen Seite, ich meine, ich denke, wenn ich den Mond sehe, auch an Goethes Gedichte oder sowas, die Himmelskörper, die haben ja außer ihrer materiellen Natur auch eine solche Ästhetik, dass die eben auch auf das Gemüt wirken. Und ich bin da nicht anders als andere Menschen. Den Silberschein des Mondes, der bewegt mich ja auch emotional. Nicht nur wissenschaftlich.
Ja, es gäbe so viele spannende Themen noch, über die wir sprechen müssten. Ein Thema möchte ich ganz unbedingt noch ansprechen, denn das ist ein Moment, an den sich so viele Menschen erinnern, nämlich den Fall der Mauer, der für Sie ja nochmal eine ganz besondere Bedeutung hat. Wo waren Sie in diesem Moment?
Ja, das ist eine völlig irre Geschichte. Es gibt diese Association of Space Explorers und da die Saudis mit dem amerikanischen Shuttle einen Prinzen aus der Königsfamilie einmal auf einer Mission dabei hatten, fand an 89 dieses Astronauten-Kosmonautentreffen in Riad statt. Und dort war auch der DDR-Flieger-Kosmonaut und General der Nationalen Volksarmee Sigmund Jähn. Und wir sitzen gemeinsam im selben Hotelzimmer im Riad in Saudi-Arabien und gucken zu, wie in Berlin die Menschen auf der Mauer tanzen. Also für mich ist das immer noch ein derartig irrer, emotionaler Moment gewesen. Wir hatten beide natürlich feuchte Augen. Im Nachgang weiß ich nur nicht, ob wir die aus selben Grund feucht hatten. Ich jedenfalls, auch jetzt noch, wenn ich diese Bilder im Fernsehen wieder sehe, was da in Berlin los war, das ist einfach umwerfend, anrührend. Sowas in der deutschen Geschichte, das haben wir nur ganz wenige Male erleben dürfen.
Ja, und Sie müssen einen ganz anderen Blick auf die DDR gehabt haben. Ihr Studium, Sie haben es erzählt, wurde Ihnen verweigert. Ihr Vater wurde von der sowjetischen Besatzungsmacht festgenommen, starb in Buchenwald. Wie war das denn für Sie, als Sie dann Teil der russischen Raumfahrt wurden, 94?
Ja, das war natürlich nicht so ganz einfach, aber es war eine Zeit, Gorbatschow hatte uns Deutschen die Wiedervereinigung hingehen lassen. Es war mehr oder weniger ein Trend. Wir leben auf diesem kleinen Planeten Erde und wir sind gut beraten, wenn wir die Schwierigkeiten, die wir miteinander haben, friedlich lösen durch Verhandlungen. Und jetzt kam auf uns ESA-Astronauten plötzlich die Chance zu, in Russland mit den Russen zu trainieren. Das war natürlich für mich auch von der Fachsituation höchst spannend, zu gucken, wie betreiben die Russen eine Raumstation. Das ist nämlich eine völlig andere Situation als die Situation mit dem Shuttle zu fliegen. Da geht man 10 Tage in den Weltraum, dann kommt das Ding wieder runter, dann wird es gewartet, die Ressourcen werden aufgefüllt, die Reparaturen werden gemacht. Wenn Sie aber eine Raumstation haben, dann haben Sie da eine Außenposition, eine Kunstwelt und müssen die Reparaturen während des Fluges machen. Und vor allem die Menschen, die dort oben sind, die muss man zuverlässig versorgen mit Sauerstoff, mit Wasser, mit Unterwäsche, mit Treibstoff, mit Ersatzteilen. Und das zu sehen, wie die Russen das machen, das war wir hatten ja noch keine Raumstationen, für mich natürlich eine Zusatzerfahrung. Das hat mich schon fasziniert. Und ich habe mir dann gesagt, naja, die derzeitigen Russen in meinem Lebensalter, die dort in der Raumfahrt die führenden Figuren sind, die waren am Kriegsende, wie ich damals, 4 Jahre alt, die können für den Stalin auch nichts dafür. Ich gehe dahin. Und für mich war es trotzdem schwierig. Meine Mutter lebte ja dann in dieser Zeit noch. Was mache ich mit meiner Mutter? Soll ich sie da vorher informieren, dass ich nach Russland gehe? Ich habe es nicht gemacht. Ich habe es dann einfach für mich entschieden. Und meine Mutter, die, da weiß ich immer noch nicht, ob die das, wie soll ich sagen, innerlich dann akzeptiert hat, ob sie sich dagegen gesträubt hat oder nicht. Jedenfalls war eine nicht so leichte Entscheidung.
Ja, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Vielen Dank erstmal für Ihren Besuch heute Vormittag in SWR 1, Leute.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.